Das ist wenig bekannt, aber tatsächlich haben viele Menschen Untertemperatur. Mit Untertemperatur meine ich nicht, dass die irgendwie jetzt nur 34 Grad heiß sind, sondern geht es um 0,2, 0,3 Grad, die der Körper einfach zu wenig Temperatur hat. Aber die machen einen großen Unterschied. Denn wenn wir zu wenig Temperatur haben, funktionieren verschiedenste Enzyme nicht. Vor allem Verdauungsenzyme und unser Immunsystem funktioniert schlechter und so weiter und so fort. Bedeutet, auch ein Pfeiler in meiner Darmgesundheit war es, wieder meine Körpertemperatur anzuheben. Die Annahme von vielen Gastroenterologen oder Ärzten ist, dass wir zu viel Magensäure haben. Gerade wenn Menschen Sodbrennen haben, heißt es, hey, du hast zu viel Magensäure. Dann wird die Natron zum Beispiel gegeben, um die Magensäure abzupuffern, aber das ist schießt komplett am Ziel vorbei. Ja, dann wird die Magensäure neutralisiert, aber das eigentliche Problem ist eigentlich, dass wir zu wenig Magensäure haben. Ja? Und das musste ich angehen. Und das ist leider auch so ein Krankheitsbild, wo es gar nicht so, also wo es jetzt nicht irgendwie Maßnahmen gibt, bei denen du sagst, du hast eine hundertprozentige Wirksamkeit oder sonstiges. Das hast du lange gebraucht.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Hallo und willkommen zurück bei Schnell einfach gesund. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Hallo, lieber Joshua. Schön, dass du heute dabei bist. Morgen.
Guten Morgen, guten Morgen.
Ist ja eine aufregende Woche für dich. Am Freitag erscheint nämlich dein erstes Buch, ne? Wie geht's dir?
Ist tatsächlich aufregend. Es ist ja immer so, wenn man als Künstler an irgendwas arbeitet, gerade so digital, dann macht man das irgendwie über Monate oder bei mir tatsächlich über ein Jahr hinweg und irgendwann hält man dann tatsächlich so ein fertiges Werk in der Hand. Und denkt sich, wow, das habe ich gemacht. Und hat erstmal große, große Freude hervorgerufen.
Das ist vor allem vieles von dem, was wir machen, ist ja online. Und es ist immer schön, was Greifbares in Händen zu halten, das man erschaffen hat. Und so ein Buch ist halt trotzdem, trotz aller Digitalisierung, was sehr Schönes, Wertiges, was man halten kann. Und wir werden nach dir.
Das hast du mir immer gesagt und ich habe es tatsächlich nie wirklich nachvollziehen können, dass ich jetzt mein eigenes Buch in der Hand habe.
Ja. Ja. Und es ist ja, wenn es gut läuft, und es hat dir, glaube ich, auch Spaß gemacht, das Ganze niederzuschreiben und zu erstellen, jetzt der ganze Prozess, es ist auch mit der Zeit einfach ein schönes Gefühl, wenn es mehr Bücher werden, wenn du wie so ein kleines Bücherregal mit deinen Büchern hast, für dich selber zum Nachlesen. Sehr, sehr viele Menschen in meinem direkten Umfeld, das heißt Freunde und Familie, konnten nie wirklich was mit dem anfangen, was ich eigentlich arbeite. Und dann kamen irgendwie in die Bücher. Und, du schreibst Bücher. Okay. Das war dann für alle greifbar. Ich würde gerne mit dir ein bisschen über dein, nicht primär dein Buch, sondern einfach das Drumherum. Ne? Das ist ja ein Buch über Darmgesundheit. Und ich fände es cool, wenn du uns mal mit ein bisschen auf deine Geschichte nimmst zum Thema Darmgesundheit, Fehler, die du vielleicht gemacht hast, neue Ansätze, die du heute machst, wie heute so deine Routinen sind, was du den Zuschauern mitgeben kannst, weil Darmgesundheit ist ja trotzdem etwas, was, ich glaube, statistisch bis zu 60% aller Menschen in Deutschland betrifft. Und trotzdem auch in der konventionellen Medizin mehr als Bittertropfenpräparat kannst du nicht erwarten vom Arzt. Und deswegen finde ich dein Buch so wertvoll. Und das erscheint jetzt diese Woche am Freitag. Und ja, die ganze Entstehungsgeschichte bei der Sendung mit der Maus würde man jetzt vom Buch zurückscrollen zum Joshua, wie er in seinem Zimmer sitzt und Darmprobleme hat, bis zu dem Prozess, in dem Moment, wo du das Buch quasi erstmal in Händen hältst. Magst du uns da mal mitnehmen?
Also bei mir muss tatsächlich noch weiter zurückscrollen. Und zwar habe ich eigentlich schon seit meiner Kindheit krasse Gesundheitsprobleme gehabt. Also als Säugling hatte ich schon krasse Neurodermitis und vor allem im Gesicht. Meine Eltern haben mich dann in Milch gebadet und alles Mögliche probiert und bin halt ständig zu irgendwelchen Ärzten gerannt und habe Salben bekommen und so weiter. Natürlich als Kind hinterfragt man das nicht. Man hat kein Verständnis von Symptombehandlung oder dem Unterschied zu ursächlicher Behandlung. Und man entwickelt hat oder man hat natürlich auch so ein Bild von einem Arzt als Autoritätsperson, bei der man nichts hinterfragt. Und das hat sich aber auch so fortgesetzt in meinem Leben. Ich habe dann irgendwann auch noch Migräne im Kindesalter entwickelt, fast jeden Tag ziemlich stark. Und auch da gab es natürlich keine echten Lösungen, außer Ibuprofen. Und als ich das auch diagnostiziert bekommen habe, ich kann mich da noch sehr genau dran erinnern, war eigentlich ein total netter Arzt, Neurologe, der mir aber auch nur zwei Lösungen anbieten könnte. Entweder eine Schmerztablette, wenn ich Migräne habe, oder mein ganzes Leben lang Migräne-Medikament zu nehmen. Und beides ist natürlich, wenn du recht jung bist, eigentlich ein No-Go, finde ich. Und jetzt mal um ein paar Jahre vorzuspulen, auch meine Migräne ist irgendwann komplett weggegangen. Dann so im jugendlichen Alter hat es angefangen, dass ich heftigste Hautentzündungen entwickelt habe, also so Richtung Akne, was ja eigentlich ganz normal ist, wenn man so in die Pubertät kommt. Aber es war bei mir einfach wesentlich schlimmer ausgeprägt als bei allen anderen in meinem Alter. Also dass ich wirklich heftigste Pusteln im Gesicht hatte, die angeschwollen waren, die angefangen haben zu bluten. Auch wenn ich mein Gesicht bewegt habe, wenn ich gelacht habe, so, dann hat es wehgetan, einfach weil mein Gesicht so heftig angeschwollen war. Und auch da, was gab es für Lösungen? Bin zum Hautarzt gegangen und du hast Waschgele für die Haut bekommen und sonstige Präparate, die diese Pickel entfernen sollen und so weiter. Es ist nicht besser geworden, es ist nur noch schlimmer geworden. Es hat noch mehr gereizt. Und dann hatte ich irgendwann einen Hautarzt, der hat gemeint, okay, wenn wir das angehen, dann gibt's eine Säule, die solltest du auf jeden Fall mit beachten und das ist einfach Ernährung. Und das war für mich aber komplett das Neuland. Also ich bin nie auf die Idee gegangen, dass es überhaupt einen Zusammenhang zwischen meinem Lebensstil und meinen Symptomen geben könnte. Und im Nachhinein total absurd eigentlich. Und dann hat es angefangen, dass ich mich so ein bisschen mit Ernährung auseinandergesetzt habe. Muss aber dazu sagen, ich habe zeitgleich aber auch krass viele Medikamente verschrieben bekommen. Also ich habe damals das stärkste Akne-Medikament bekommen, was es gibt, Isotretinoin. Das ist so stark, dass du ständig deine Leberwerte überprüfen lassen musst. Musst unterschreiben, dass es okay ist, wenn du behinderte Kinder bekommst. Ich habe zeitgleich Cortison bekommen, ich habe Antibiotika bekommen. Also auch hier volle Dröhnung an Medikamenten und hatte halt immer noch kein Verständnis.
Das war ein Kindheitsalter, ne?
Ja, da war ich 14 oder 13. Ja. Und hatte halt kein Verständnis dafür, was das wirklich nachhaltig mit meinem Körper anstellt, wenn ich jetzt so viele Medikamente nehme. Die Hautprobleme sind irgendwann besser geworden. Die konnte ich eigentlich ganz gut unterdrücken. Aber dann haben sich die Symptome einfach weiter verschoben. Das ist eigentlich so ein typisches systemischer Prozess, dass sich Symptome, wenn du sie verschiebst, von den unwichtigeren Organen zu den wichtigeren Organen verschieben. Also von der Haut, was ja eher unwichtig ist im Vergleich zu anderen, zum Darm in dem Fall. Und dann weiter zur Leber. Das heißt, ich habe dann irgendwann auch im Teenageralter angefangen, krasse Reizdarmsymptome zu bekommen. Blähungen, Durchfall, Verstopfung, einfach Unwohlsein, Träge, die ganze Palette. Und das ist einem natürlich super unangenehm im Alter, deswegen spricht man wenig drüber. Und das ist aber einfach nicht weggegangen. Und ich habe dann wirklich schon früh angefangen, mich mit verschiedensten Sachen auseinanderzusetzen. Und es hat nichts wirklich geholfen. Viele Dinge, die ich ausprobiert habe, haben mir auch mehr geschadet, als sie mir sogar gut getan haben. Weil ich einfach blind irgendwelche Maßnahmen ergriffen habe, wo ich gehört habe, die sind gut. Ob das jetzt so klassischerweise, wenn jemand Darmprobleme hat, dann hörst du, er soll mehr Ballaststoffe essen. Prägend im Falle von Reizdarm ist selten wirklich was. Als Beispiel. Oder dann hörst du, dass Omega-3-Fettsäuren gut sind. Und was mache ich? Ich nehme ganz, ganz viel billigstes Omega-3-Öl. So ranzige Kapseln und so. Habe ich auch gewundert, warum bringt mir das nichts? Weil mir einfach irgendwie so ein ganzheitliches Verständnis von Heilung gefehlt hat. Und das habe ich jetzt irgendwie in den letzten 8 Jahren wirklich entwickeln können. Durch extrem viele Fehler, die ich gemacht habe. Aber auch durch viel, was dann irgendwann auch funktioniert hat. Und auch durch einige Menschen, die ich inzwischen dabei begleiten konnte und denen ich helfen konnte. Und diese ganzen Erkenntnisse habe ich dann auch in meinem Buch Bauchfrieden zusammengefasst. Bauchfrieden ist, finde ich, eigentlich ein sehr, sehr schöner Name, weil es natürlich einmal ausdrückt, so dass du endlich mal Frieden mit deiner Verdauung hast und dir da keine Gedanken mehr machen musst. Aber was es für mich auch ausdrückt, ist, unser Bauch ist natürlich auch, man spricht ja immer vom Bauchgefühl, ist ein ganz zentrales Organ für Intuition. Und ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass ein wichtiger Baustein bei Heilung auch Intuition ist. Und dass wir wieder lernen, auf unseren Körper zu hören. Was tut uns eigentlich gut? Ein gesundes Körpergefühl zu entwickeln. Das war auch so für mich einer der wichtigsten Schritte, um wirklich auch meine Reizdarmsymptome nachhaltig zu lindern oder loszuwerden. Ja. Jetzt habe ich ziemlich viel geredet. Es war jetzt erstmal so ein Überblick, was ich eigentlich durchgemacht habe.
Ja. Ich denke auch, die Zuhörer können sich da vielleicht hier und da mal wiederfinden im Ärztemarathon, die vielen Medikamente. Ich meine auch, ein Antibiotikum kann ja wirklich mal für ein paar Tage Linderung verschaffen, sowohl bei Darmproblemen als auch bei Hautproblemen, aber längerfristig macht es halt eher alles noch schlimmer. Aber da merkt man auch mal wieder, dass wir einfach eine Notfallmedizin haben, die den Anspruch hat, auch chronische Erkrankungen zu behandeln, aber das funktioniert halt nicht. Cortison macht mal ein paar Tage alles besser. Antibiotika können mal ein paar Tage Linderung verschaffen, aber längerfristig macht es das Ganze nur noch schlimmer. Gehst du in deinem Buch auch auf Intuition ein und wie man das fördern kann?
Also ich glaube, im Verlauf des ganzen Buches zieht sich das eigentlich durch, dass ich betone, man soll auf sein Körpergefühl hören. Egal, was man macht, egal welche Maßnahme, egal welches Nahrungsergänzungsmittel, egal welches Lebensmittel, egal welche Entgiftungsmaßnahme, man muss immer auf sein Körpergefühl hören. Was brauche ich gerade wirklich? Habe ich gerade wirklich Hunger? Tut mir das Lebensmittel, was ich gerade gegessen habe, wirklich gut? Wenn ich Supplement XY nehme, tut mir das wirklich gut, auch wenn irgendeine Person zu mir gesagt hat, es ist richtig, das zu nehmen und so weiter und so fort. Das ist so ein Grund, ein Skill, eine Fähigkeit, die man eigentlich lernen muss im Umgang mit sich selbst, den ich als ganz, ganz wichtig erachte. Ja.
Es gibt ja auch immer wieder den Ansatz, wie viel ist Bewusstsein, wie viel ist Unterbewusstsein, wie viel ist so, da gibt es verschiedene Begriffe, das E ist das Über-Ich, was auch immer, Seele. Und das Bewusstsein macht ja ungefähr so 3-5%. Also vor ein paar Jahren hat man noch gesagt 10%, mittlerweile ist man eher bei 3-5%. Und dass das Bauchgefühl, die Intuition, die Verbindung zwischen Unterbewusstsein und Über-Ich sind. Und dass der Erfahrungs- und der Wissensschatz, der da abgespeichert ist, eigentlich das Hundertfache von dem entspricht, mindestens von dem, was wir bewusst wissen und wahrnehmen. Und in diesen Momenten sind wir da quasi angebunden und können auf dieses, sagen wir, unendliche kosmische Wissen zugreifen. Und dann sollten wir es auch machen. Oder also sollten das auch wahrnehmen und wertschätzen. Wir reden uns immer ein, wir wären so logische Wesen, wir Menschen, logisch, rational denkend, aber eigentlich sind wir durch und durch emotional und energetisch. Und es ist schön, diese Verbindung wieder mehr zu nutzen. Das war mir jetzt mal wichtig. Wo stehst du heute? Wie würdest du es heute beschreiben?
Also ich würde mich heute tatsächlich als die gesündeste Person bezeichnen, die ich jemals war. Damit möchte ich nicht implizieren, dass alles perfekt ist, aber es ist ein schönes Gefühl, gerade zu wissen, dass ich einfach auf dem richtigen Weg bin und dass ich Stück für Stück Fortschritte mache. Und also das ist wirklich eigentlich, es macht mich teilweise so glücklich, ich schwebe manchmal einfach in Dankbarkeit, wie gut es mir wirklich geht. Wenn du einmal erfahren hast, wie es ist, krank zu sein, und dann erfährst du Gesundheit, bist du so unendlich dankbar dafür. Und das kann niemand nachvollziehen, der das nicht erlebt hat. Also ich musste wirklich jahrelang krasses Leiden durchmachen. Und es ist unbeschreibbar schön, das jetzt einfach Stück für Stück ablegen zu können. Ja.
Würdest du uns mal durch einen typischen Tag heute führen? Auch in Bezug auf Darmgesundheit. Wie läuft so ein typischer Tag bei dir ab? Was isst du so? Was machst du so?
Typischer Tag. Also für mich ist eines ganz, ganz wichtig und das nenne ich intuitives Fasten. Es gibt ja so verschiedenste Fastenregime von also 16-8, das ist der Klassiker, oder 20-4, alles Mögliche. Und das kann alles ganz hilfreich sein, aber ich bin eher ein Fan von intuitivem Fasten und das bedeutet eigentlich nichts anderes als essen, wenn echter Hunger besteht. Gerade die erste Mahlzeit. Und das kann manchmal so sein, dass ich morgens aufstehe und ich habe direkt Hunger. Mein Magen knurrt, ich merke, jetzt brauche ich wirklich was, weil ich vielleicht am Vortag heftig trainiert habe oder so. Und dann gibt es Tage, da merke ich, eigentlich brauche ich gerade gar nichts zu essen. Und dann habe ich meine erste Mahlzeit um 11, 12 oder sonst was. Und es ist auch vollkommen okay, das mal rauszuzögern. Also das ist so Facette Nummer 1. Heute war das tatsächlich so, dass ich aufgestanden bin. Ich hatte tatsächlich Hunger, weil ich war auch schon super früh wach. Ich war irgendwie schon 4 Uhr wach und dann habe ich um 7 Uhr gefrühstückt, ein paar Eier gegessen, einfach mit ein bisschen Kimchi. Und war jetzt gerade nochmal unterwegs, auch ein bisschen körperlich aktiv. Was vielleicht Supplements angeht, ist ja ganz interessant. Ich habe in meinen Jahren wirklich ganz, ganz viel verschiedene Supplements ausprobiert. Alles mögliche, was Darmgesundheit angeht, von Probiotika über Pflanzenstoffe, antientzündliche Sachen, alle möglichen Mikronährstoffe und Aminosäuren und so. Und auch jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich weniger nehmen muss denn je. Ich habe mein Multi, wo ich ganz gut mit allen Mineralien abgedeckt bin und auch allen mit allen Vitaminen. Ich nehme ein bisschen Schwarzkümmelöl und das reicht mir an Supplements tatsächlich gerade total aus. Periodisch dann noch Probiotika zum Beispiel. Was Lebensgewohnheiten angeht, eine Sache, die ich heute auch gemacht habe, die mir ganz viel in Bezug auf Darmgesundheit gebracht hat, ist die sogenannte Tummo-Atmung. Tummo-Atmung könnte man übersetzen wie die Feueratmung. Das ist einfach ein bestimmtes Atemmuster. Wer schon mal vielleicht Wim Hof Atmen gemacht hat, ist damit ein bisschen vertraut. Tummo ist etwas komplexer. Und die Grundidee ist bei der Feueratmung, dass man auch wirklich Feuer kultiviert. Dass man vor allem auch die Körpertemperatur anhebt. Warum sollte man das wollen? Das ist wenig bekannt, aber tatsächlich haben viele Menschen Untertemperatur. Mit Untertemperatur meine ich nicht, dass die irgendwie jetzt nur 34 Grad heiß sind, sondern geht es um 0,2, 0,3 Grad, die der Körper einfach zu wenig Temperatur hat. Aber die machen einen großen Unterschied. Denn wenn wir zu wenig Temperatur haben, funktionieren verschiedenste Enzyme nicht. Vor allem Verdauungsenzyme und unser Immunsystem funktioniert schlechter und so weiter und so fort. Bedeutet, auch ein Pfeiler in meiner Darmgesundheit war es, wieder meine Körpertemperatur anzuheben. Beschreibe ich auch in meinem Buch. Und dabei kann eben diese Tumoratmung helfen. Das habe ich heute zum Beispiel gemacht. Das ist auch so ein fester Pfeiler bei mir. Tut mir extrem gut. Ansonsten habe ich heute getanzt. Einfach mal Musik angemacht, 10 Minuten. Und die Sau rausgelassen. Einfach, weil es gut tut. Einfach, weil es Freude produziert. Weil es das Lymphsystem aktiviert, die Entgiftung. Ich mich großartig fühle. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der häufig bei Heilung vergessen wird. Dass man einfach auch mal wieder spielen, Spaß haben kann, dass man tanzen kann. All diese Dinge, was normale Menschen auch tun würden. Ja, so tun, als ob man wieder gesund wäre. Genau. Und dann später gibt es bei mir, also ich habe jetzt noch nicht so viel Gedanken über mein Essen gemacht, aber normalerweise ist meine Mahlzeit immer so strukturiert, dass ich einfach hochqualitatives Fleisch habe in den meisten Fällen. Heute ist es einfach Rindfleisch, Bio-Rindfleisch, bisschen Gemüse, bisschen Karotten, bisschen Paprika, Zucchini und eine kleine Portion Reis oder irgendwie andere Kohlenhydrate. Das ist für mich immer ganz gut. Ich schaue, dass ich über den Tag weg eigentlich recht wenig esse, damit ich einfach Energie habe und abends gibt es dann meistens ein bisschen mehr. Da bekomme ich heute Besuch und wir kochen zusammen und gibt es einfach ein schönes Curry. Also auch ernährungstechnisch recht normal inzwischen und ausgeglichen. Ja.
Was würdest du sagen, war das Hauptproblem in deinem Darm über lange Zeit? Würdest du sagen Reizdarmsyndrom? Wobei ja, Syndrom, das ist ja auch eher Ausschluss, aber was weißt du heute, was du damals so hattest?
Ja, das ist natürlich, also wenn man so funktionelle Darmprobleme hat, bei mir waren es halt immer heftig Blähungen, dann Verstopfung und dann Durchfall im Wechsel und alles Mögliche. Dann wird es meistens unter Reizdarm zusammengefasst. Und Reizdarm ist halt so ein großer Begriff, denn da werden je nach Land, je nach Region so 5-25% der Menschen hinzugefügt. Aber das ist eigentlich erstmal eine Ausschlussdiagnostik. Also das bekommst du geschrieben, wenn der Arzt nicht weiß, was du hast. Ja, wenn er verschiedenste Tests gemacht hat und es hat nichts irgendwie geholfen, dann bekommst du Reizdarm als Diagnose. Aber was halt wirklich dahinter steckt, sind meistens so andere Störungen, die einfach wenig untersucht werden. Das war bei mir zum Beispiel eine SIBO. SIBO steht für Small Intestinal Bacterial Overgrowth, also eine Dünndarmfehlbesiedlung. Das ist ein Krankheitsbild, was super viele Menschen mit Darmproblemen haben. Also man geht davon aus, dass irgendwie so 70% der Menschen, die Reizdarm haben, eigentlich auch eine Dünndarmfehlbesiedlung haben. Aber das findet man halt selten heraus, weil es kaum ein Arzt misst. Ja, auch in klassischen Stuhltests kannst du keine SIBO diagnostizieren. Das geht nur über Atemtests. Das war für mich wichtig, das so zu beseitigen. Das heißt, ich musste das erstmal rausfinden. Ich musste erstmal rausfinden, dass es sowas gibt. Dann musste ich erstmal einen Test finden und habe dann festgestellt, dass ich tatsächlich eine leichte Wasserstoff-SIBO habe. In dem Fall hatte ich quasi auch ein bisschen Glück, weil SIBO kann auch ziemlich ernsthaft sein. Es gibt Menschen, die haben das extrem lang und hartnäckig. SIBO ist auch was, was man in vielen Fällen mit Antibiotika behandeln sollte. Bei mir hat es total ausgereicht, das mit natürlichen Antibiotika anzugehen, mit Oreganoöl zum Beispiel, Schwarzkümmelöl, mit Fastenregimen, um das so ganz gut wegzubekommen. Ja, das ist eine Sache, die hinter Reizdarm stecken kann. Eine andere Sache, die häufig unentdeckt ist und bei der ich auch Probleme hatte, ist so Magensäuremangel. Auch da häufig unterdiagnostiziert, weil die Annahme von vielen Gastroenterologen oder Ärzten ist, dass wir zu viel Magensäure haben. Gerade wenn Menschen Sodbrennen haben, heißt es, hey, du hast zu viel Magensäure. Dann wird die Natron zum Beispiel gegeben, um die Magensäure abzupuffern, aber das ist schießt komplett am Ziel vorbei. Ja, dann wird die Magensäure neutralisiert, aber das eigentliche Problem ist eigentlich, dass wir zu wenig Magensäure haben. Ja? Und das musste ich angehen. Und das ist leider auch so ein Krankheitsbild, wo es gar nicht so, also wo es jetzt nicht irgendwie Maßnahmen gibt, bei denen du sagst, du hast eine 100%ige Wirksamkeit oder sonstiges. Das hast du lange gebraucht. Wir brauchen genügend Magensäure, um unserem Darm Arbeit abzunehmen. Ja, man sollte auch immer vielleicht von oben nach unten behandeln. Wenn der Magen nicht richtig funktioniert, wird der Darm auf jeden Fall belastet. Brauchen es für die Proteinverdauung, für die Desinfizierung von Nahrung, brauchen es für die Aufnahme von verschiedensten Vitaminen und Mineralstoffen. Das ist ganz, ganz wichtig und wird super häufig vernachlässigt. Das heißt, Bitterstoffe können hier auf jeden Fall schon mal symptomatisch helfen. Warmes Wasser, überhaupt Regenerationspausen für den Magen. Es sind viele Dinge, die damit reinspielen. Ich habe auch ein eigenes Vertiefungskapitel in meinem Buch zum Thema Magensäuremangel. Genau.
Ich denke, das war auch etwas, was ich seit Jahren so viel beobachte, dass ich überlege, selber ein Buch zu schreiben. Das würde ich dann auch ganz plakativ Volkskrankheit Magensäuremangel nennen, weil es so wenig Wissen dazu gibt. Auch in der Naturheilkunde ist das etwas, was sehr, sehr selten angesprochen wird. Es gibt nur begrenzt Studien zu dem Thema. Aber ich würde sagen, 70% aller Menschen, die mit Darmproblemen bei mir im Coaching landen, haben Magensäuremangel, mindestens.
Ja.
Also es ist brutal. Es ist eine Volkskrankheit geworden. Also finde ich super wichtig, dass du das ansprichst.
Dann, ich denke auch, eine der wichtigsten Faktoren ist einfach Stress. Und Thema Stress wird natürlich im Gesundheitssektor schon viel thematisiert. Aber ich glaube, dass trotzdem das immer noch zu wenig Menschen ernst nehmen. Weil es auch an direkter Erfahrung mangelt, was Stress wirklich mit dem Körper macht. Und ich habe immer festgestellt, wenn ich viel Zeit in der Natur verbringe, wenn ich vor allem auch wenig äußere Stimulation habe, wenig Internet, Handy, whatever, dann geht es mir viel, viel besser. Ja, das sollte man auch beachten.
Das wird der Darm einfach nicht mehr durchblutet, ne? Oder deutlich weniger.
Ja, zum einen. Ja.
Und Cortisol hemmt auch die Regeneration vom Darm, hemmt das Immunsystem im Darm. Also Stress ist der meins Darmkiller. Also ja. Auf jeden Fall.
Und es ist halt, wenn man Darmprobleme hat, neigt man irgendwie dazu zu denken, es ist eine Sache, die falsch läuft und die muss ich nur rausfinden, muss ich fixen. Oder es gibt eine Maßnahme, die hilft mir. Wenn ich die jetzt finde, dann funktioniert alles. Aber ich denke, dass es in den allermeisten Fällen einfach ein Detektivspielen. Es ist vielleicht auch wie so ein Puzzle. Es sind ganz viele Teile, die zusammenspielen, wo man da mal was macht und da mal was macht. Und mit der Zeit geht es einem einfach immer besser und besser. Genau, und so war das zumindest bei mir. Es waren ganz, ganz viele Sachen, die zusammengespielt haben.
Eine Zwischenfrage, weil du es auch vorhin gesagt hast und ich denke, da wären viele erstmal, hä? An Supplements nimmst du ein gutes Multi und Schwarzkümmelöl.
Ja, und Lithium.
Ja, und Lithium, klar. Und ein bisschen Omega und Kollagen nimmst du auch, ja. Das weiß ich.
Omega 3, stimmt.
Aber welche Rolle spielt Schwarzkümmelöl so in deinem Leben und warum? Das frage ich einfach, weil das wirklich eines deiner Spezialthemen geworden ist. Und es gab vor ein paar Jahren mal so einen Schwarzkümmelöl-Hype. So vor 3, 4, 5 Jahren haben ganz viele drüber geredet und jetzt aktuell ist es ein Thema, das wieder in der Nische gelandet ist. Warum gerade Schwarzkümmelöl für dich?
Ja, also ich habe wirklich verschiedenste Substanzen zur Entzündungshemmung ausprobiert. Und P53 bin einfach irgendwie immer wieder bei Schwarzkümmelöl gelandet. Hab verschiedenste Hersteller ausprobiert. Und das ist halt auch wieder so dieses Thema Körpergefühl. Ich denke, dass jeder vielleicht auch, gerade wenn es um Naturheilkunde geht, andere Substanzen braucht. Und da muss man ausprobieren. Ich habe Schwarzkümmel ursprünglich angefangen zu nehmen aufgrund so ein bisschen einer Histaminproblematik, beziehungsweise dass ich halt immer so heftige Hautrötungen hatte, gerade im Gesicht. Und das ist also Histamin geregelt und wir wissen jetzt im Nachhinein, dass Schwarzkümmelöl da eben sehr gut nicht lindernd, aber modulierend wirken kann. Das wurde auch in schönen Studien gezeigt, dass auch Allergiesymptome durch Schwarzkümmeleinnahme massiv abnehmen können, also so um 50%, teilweise auch stärker als durch verschiedenste Antihistaminika. Das war so der ursprüngliche Grund, warum ich Schwarzkümmelöl genommen habe. Aber Schwarzkümmelöl hat halt einfach noch so viele weitere Wirkmechanismen, die allesamt irgendwie den Körper stärken. Und es fühlt sich jedes Mal gut an, es zu nehmen. Es ist so ein Supplement, wo ich mich einfach jedes Mal freue, wenn ich es nehmen kann. Ja. Es reguliert irgendwie, also nicht irgendwie, aber es reguliert Schilddrüsenhormone. Es kann ziemlich gezielt in der Schilddrüse Entzündungen hemmen. Wir wissen, dass es bei Helicobacter pylori, bei SIBO, sehr hilfreich sein kann, dass es positiven Einfluss auf Darmmikrobiom hat. Es kann den Schlaf fördern. Vieles, vieles, vieles. Und es wird vor allem halt auch schon ewig angewandt. Es wird zwar erst in den letzten 50 Jahren richtig untersucht, aber es ist halt auch schon seit 3000 Jahren in der Anwendung. Gibt biblische Referenzen, es gibt im Koran Referenzen, die auf das Potenzial von Schwarzkümmel hindeuten. Das finde ich eine sehr mächtige, unterschätzte Pflanze. Ja, mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man auch dazu sagen.
Du sagst Kapseln oder flüssig?
Ich habe beides schon ausprobiert und ich tendiere zu flüssig.
Ja. Weil? Effektiver? Weil du mehr rein?
Ja, das und halt Preis-Leistung ist besser.
Ja.
Da bin ich studentisch geprägt.
Ja, aber es ist ja mit vielem so. Flüssig hat das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis und die höhere Dosis. Ich finde es auch zum Thema Schwarzkümmel ist, also oder anders, Biochemie. Wir haben ja zwei entzündungslindernde Signalwege im Körper. Der eine Signalweg wird hauptsächlich durch EPA und DHA, also Omega-3, angeregt. Und der andere Signalweg wird durch DGLA, also die Homogammalinolensäure. Und Schwarzkümmelöl enthält ja Gammalinolensäure. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass bei vielen Menschen dieser DGLA-Weg relativ gut funktioniert, weil der Körper das DGLA selber bildet. Und dann gibt es aber Menschen, und das sind vor allem Menschen, die zu Hautproblemen neigen, die zu Neurodermitis neigen, Schuppenflechte. Da bildet der Körper kein DGLA. Null. Das siehst du dann auch in der Fettsäureanalytik. Die haben einen DGLA-Wert von null. Und bei denen ist halt Schwarzkümmelöl so der absolute Gamechanger. Wenn ich Schwarzkümmelöl nehme, macht nichts. Also, und ich weiß halt auch, mein Körper macht DGLA relativ viel selber. Aber das ist so eine interessante Beobachtung, dass ein gewisser Anteil der Menschen einfach kein DGLA bindet. Und dass die eben deswegen bei DGLA auch, oder die entzündungslindernden Botenstoffe, die daraus entstehen, in der Haut sehr aktiv sind und im Darm. Ich kenne noch nicht die genauen Hintergründe, warum manche mehr, manche weniger bilden, aber bei denen macht halt Schwarzkümmelöl echt so einen Unterschied zwischen Himmel und Hölle aus teilweise. Das finde ich interessant. Hast du eine Erklärung dafür, warum manche Menschen mehr, manche weniger? Genetik?
Also das ist ein sehr guter Hinweis. Also mein DGLA-Wert ist gut. Oder war auch immer gut, alle Fettsäurenanalysen, die ich gemacht habe. Okay. Und trotzdem habe ich mit Schwarzkümmel gute Erfahrungen gemacht, auf jeden Fall. Hm. Warum es so Unterschiede gibt, kann ich mir jetzt genetisch so nicht erklären. Müsste ich auch selber erstmal recherchieren. Ne?
Ja. Wenn denn so ein paar Fehler, die du im Laufe der Jahre gemacht hast, auf deiner Heilungsreise, die unsere Zuschauer besser vermeiden sollten.
Oh, da gibt's so viel. Ich glaube, einer der wichtigsten Fehler, auf den auch viele reintappen, ist der Fehler Pflanzen. Oder Fehler pflanzenbasierte Ernährung. Und ich weiß, das triggert erstmal super viele Menschen, weil wir natürlich immer mehr propagiert bekommen von Ernährungsgesellschaften, von verschiedensten Gesundheitsgurus und so weiter, dass wer gesund sein will, muss einfach weniger tierische Produkte essen, am besten sich vegetarisch, vegan ernähren, muss mehr Hülsenfrüchte essen, mehr Soja und so weiter. Und ich habe halt festgestellt, Also das habe ich lange ausprobiert, sagen wir es mal so. Und ich hatte da so, ich war da so blind für andere Meinungen von Menschen, wie gesagt, dann irgendwie, Joshua, bist du da auf dem falschen Weg. Du isst immer mehr Kichererbsen, isst immer mehr Soja anstatt Fleisch, benutzt diese ganzen komischen alternativen Getreidesachen wie Buchweizen und whatever. Aber dir geht's ja irgendwie nicht besser. Und ich habe das aber nicht sehen können. Es hat ewig gebraucht, um zu erkennen, dass mir diese pflanzenbasierte Ernährung nicht gut tut. Und das ist auch wieder hier meine persönliche Erfahrung. Es gibt nämlich auch viele Menschen da draußen, denen würde so ein Umstieg wahrscheinlich hilfreich sein. Ja. Kommt drauf an. Und das hat echt lange gebraucht, um zu verstehen, dass er eine Ernährung, die auf tierischen Produkten basiert, mir persönlich gut tut. Ja, das war ein Fehler, den ich gemacht habe. Ein anderer großer Fehler ist, eigentlich Giftstoffe zu ignorieren. Also ich hatte im Nachhinein sich so viele Quellen für Giftstoffbelastung in meinem Alltag. Schimmelbelastung zum einen, weil in meinem Elternhaus, als ich da noch gewohnt habe, die ich einfach lange Zeit nicht ernst genommen habe. Schimmel ist echt ein großes Thema. Ich habe auch mit Sabine Hofle immer ein 3-stündiges Interview zum Thema aufgenommen, wo sie erklärt, wie man am besten vorgeht. Sollte man auf jeden Fall ernst nehmen, jede kleinste Schimmelbelastung. Mikroplastik, wie viel Mikroplastik ich über verschiedenste Quellen zu mir genommen habe. Und ich habe das halt einfach nicht, ich wusste das nicht, man sieht das auch nicht, wenn man da kein Bewusstsein dafür hat. Seien das irgendwelche Fitness-Shaker oder Zahnbürsten oder Plastikschneidbretter, Küchenintensilien aus Plastik und so weiter und so fort. Giftstoffquelle, die ich lange Zeit ignoriert habe. Gibt es auch wirklich gute korrelative Studien, die zeigen, dass Menschen, die Reizdarmsymptome haben, wesentlich mehr Mikroplastik zu sich nehmen oder auch ausscheiden. Aber auch Schwermetalle. Ich habe eine Zeit lang geisteskrank viel Fisch gegessen, weil hieß ja, es ist gesund Fisch, hat ja viel Omega-3-Fettsäuren, hat ja viel Mineralien, Lithium, Astaxanthin, whatever. Hat mir nicht gut getan, aber habe ich einfach nicht in dem Moment gemerkt, weil ich nicht auf mein Körpergefühl gehört habe. Weil immer andere gesagt haben, das ist gut, das musst du machen, damit es dir gut geht. Ah ja, dann mache ich das. Aber ich hatte diese Fähigkeit nicht, das einfach selber kritisch für mich zu hinterfragen. Ja, so Toxinbelastung war auf jeden Fall großer Fehler, den ich gemacht habe. Dann großer Fehler, den ich auch gemacht habe, ist zu viel Sport, mangelnde Regeneration. Gerade so in meinem Teenageralter, als ich krass für Akne hatte, das hat wirklich an meinem Selbstwertgefühl genagt. Und was macht man dann? Man versucht sich natürlich mit anderen Dingen aufzubauen. Das bedeutet, ich bin dann ins Fitnessstudio gegangen, habe wirklich jeden Tag Kraftsport gemacht, habe mich komplett zerstört, 2 Stunden jeden Tag. Obwohl das auch meinem Körpertypen gar nicht so entspricht. Obwohl mein Nervensystem immer maximal überreizt war. Obwohl ich zitternd rausgegangen bin. Es hat mir quasi fast mehr genommen, als es mir gegeben hat. Aber man macht es halt so. Ja, Fitness-Influencer sagen, du musst pumpen gehen. Und dann halt auch hier wieder fehlendes Körpergefühl. Mich nicht gefragt, brauche ich gerade wirklich noch ein Training? Muss ich gerade wirklich das noch machen, weil es auf meinem Trainingsplan steht? Dann gehst du zitternd aus dem Training raus. Und dann heißt es natürlich, du musst jetzt möglichst viel essen. Brauchst jetzt ganz viel Proteine. Machst du das natürlich. Hast du irgendwelche 5 Kilo Beutel mit billigen Whey aus England bestellt. Und pfeifst die dir rein. Weil macht man halt so. Aber nicht selber hinterfragt. Genau. Hier einfach zu viel Sport, mangelnde Regeneration war ein großer Fehler, den ich gemacht habe. Und vielleicht noch ein Fehler, der bestimmt auch viele Menschen betrifft, ist meine eigenen Emotionen unterdrückt. Das ist auch ja so ein Mechanismus, der halt unterbewusst abläuft, über Jahre hinweg, weil man vielleicht bestimmte Erfahrungen sammelt, dass es schlecht ist, Emotionen zu zeigen. So von wegen, du bist ja kein Mann, wenn du weinst, du darfst nicht schreien, schreien ist böse. Oder es ist gerade unangebracht zu lachen. Also Schreien, Weinen, Lachen sind so die häufigsten Emotionen, die eigentlich unterdrückt werden. Und das habe ich jahrelang getan. Und es ist mir aber gar nicht aufgefallen, dass ich sie unterdrückt habe. Und es war auch nochmal so ein finaler Schritt in meiner Heilungsreise zu lernen, auf diese Emotionen zuzugreifen, sie zu spüren, sie rauszulassen, sie dann auch wirklich zu verarbeiten. Und auch das ist halt, es ist eigentlich wunderschön, das wieder zu erfahren. Wenn man jahrelang keinen richtigen Zugriff zu seinen Emotionen hatte und dann das wieder lernt, wow, es ist ein komplett neues Lebensgefühl ist, neue Lebensqualität. Ja.
Du hast uns jetzt schon mal auch auf eine schöne Reise mitgenommen. In deine letzten Jahre, in dein Hier und Jetzt. Wie ist denn das Buch so aufgebaut und was erwartet die Leser inhaltlich?
Ja, ich habe im Buch grundlegend 5 Kapitel, die im Idealfall aufeinander aufbauen, wie man seine Beschwerden los wird. Das erste Kapitel ist Symptome lindern. Und jetzt fragen sich viele, warum soll ich denn, ist doch ein ganzheitliches Buch, hier geht es doch um ursächliche Behandlung, warum soll ich meine Symptome lindern? Ich glaube aber, dass Symptombehandlung trotzdem einfach unglaublich wichtig ist, weil wenn du von Anfang an einfach deine Symptome ein bisschen lindern kannst, dann hast du einen klaren Kopf, dann hast du wesentlich mehr Motivation, wirklich echte Heilung zu erfahren und deine Sachen anzugehen. Das heißt, da gibt es erstmal so ein paar Basics, was kann man bei verschiedenen Beschwerden machen, bei Blähungen, Verstopfungen und so weiter, um das loszuwerden. Das zweite Kapitel ist dann Thema Ernährung. Denn klar, Ernährung spielt eine Rolle. Und da war es mir wichtig, irgendwie einen Ansatz zu vermitteln, der eben nicht so nicht so absolut klingt, von wegen irgendwas ist gut oder schlecht, sondern einen Weg zu vermitteln, wie es funktionieren kann, Richtlinien zu geben und dem Leser oder halt wer das dann auch umsetzen möchte, einfach selber auch hier Freiheit zu geben. Ich möchte, dass vor allem in diesem Kapitel rüberkommt, dass Lebensmittel nur ganz selten in gut oder schlecht eingeteilt werden können. Ich bringe zum Beispiel an einer Stelle das Beispiel Pizza. Pizza ist, wenn du jetzt so die Allgemeinheit fragst, ja ein ungesundes Lebensmittel. Aber muss es das wirklich sein? Ich habe bei mir im Bioladen habe ich einen Sauerteig-Pizzateig aus Emma und Einkorn, der mega geil ist. Dann hole ich mir dazu noch Bio-Tomaten, hier Pizza-Gedöns, noch ein bisschen Bio-Rindfleisch, ein bisschen Ziegenkäse obendrauf und so weiter. Und dann habe ich eine ziemlich geile, gesunde Pizza. So, das möchte ich in diesem Ernährungskapitel rüberbringen. Aber ich möchte auch rüberbringen, dass einfach Essgewohnheiten eine ganz große Rolle spielen. Es ist teilweise noch wichtiger, als was wir eigentlich essen, ist wie wir essen, mit welcher Geisteshaltung, ob mit Ablenkung oder ohne Ablenkung. Im dritten Kapitel geht es ums Thema Körpersystem stärken. Und ich habe hier ganz bewusst nicht irgendwie Nervensystem gesagt oder nicht Immunsystem, sondern mit Körpersystem meine ich wirklich irgendwie diesen Apparat Körper als System zu verstehen, wie alles miteinander interagiert und hier über verschiedenste Ebenen Stärkung reinzubringen. Dass zum Beispiel unsere Körpertemperatur wieder ein bisschen angehoben wird, wenn überhaupt nötig. Dass unser Nervensystem sich schnell regulieren kann und so weiter und so fort. So, jetzt muss ich mal kurz selber reinschauen, was war denn mein 4. Kapitel? Genau, 4. Kapitel ist eigentlich naheliegend, und zwar einfach die Nährstofftherapie und Naturheilmittel. Gerade bei Darmproblemen ist es so, dass wir nehmen Nährstoffe wesentlich schlechter auf. Wer schlecht funktionierende Dünndarm-Epithelwand hat oder auch eine schlechte Magensäure, der nimmt weniger Nährstoffe auf. Und das bringt so einen Teufelskreis mit sich. Denn wenn wir weniger Nährstoffe haben, dann kann sich unser Darm wieder weniger regenerieren, dann werden unsere Symptome wieder schlimmer, dann nehmen wir wieder weniger Nährstoffe auf und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich, gerade bei Darmtherapie ist es extrem wichtig, dass man irgendwann einfach hochdosiert Nährstoffe gibt, damit der Körper einmal Ressourcen hat, um sich zu regenerieren, um diesen Teufelskreis quasi zu schließen. Darum geht's. Und dann eben auch verschiedenste naturerkundliche Mittel, die bei Darmproblemen helfen können, die antientzündlich wirken können, die antiparasitär wirken können, antibakteriell, die unser Nervensystem regulieren können und so weiter und so fort, Adaptogene. Und dann im 5. Kapitel geht es um Entgiftung. Und ich habe bei Entgiftung, glaube ich, einen anderen Ansatz, als es die meisten haben. Und zwar auch aus eigener Erfahrung und vielen Beobachtungen und Gesprächen, die ich mit Experten hatte, stelle ich fest, dass schnelle, krasse Entgiftung in nur ganz wenigen Fällen sinnvoll ist. Es gibt ja super viele Entgiftungsmethoden heutzutage, von Chelartherapien, die ganzen Chlorella-Spirulina-Hochdosis-Sachen, Fastenkuren und so weiter, die bringen natürlich auch immer Probleme mit sich. Und gerade wenn der Darm nicht richtig funktioniert, kann das schädlicher sein als es oder uns mehr nehmen, als es uns gibt. Und deswegen präsentiere ich auch da einfach ein System für Entgiftung, das nachhaltig funktioniert, das darauf basiert, dass wir dem Körper wieder Ressourcen zur Entgiftung geben, dass wir Entgiftungskanäle öffnen, dass unsere Leber, unsere Lymphe, unsere Haut wieder funktioniert, dass unsere Nieren wieder richtig funktionieren und wir somit einfach über eine längere Zeit mehr Giftstoffe ausscheiden, als wir aufnehmen. Das ist alles, was wir tun müssen. Wir müssen mehr ausscheiden, als wir aufnehmen. Dann entgiften wir. Und das müssen keine Riesenmengen sein. Und so ist das Ganze sicher. Und dann gebe ich noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar Tipps, wie man noch wirklich nochmal die Entgiftung ankurbeln kann. Also was es für Mittel gibt. Das ist so das letzte Kapitel. Sonst enthält das Buch Vertiefungskapitel zu verschiedensten Krankheitsbildern. Es enthält auch einen Teil zur praktischen Umsetzung, ja, wo man sich selber mal Gedanken machen kann, was möchte ich gerade umsetzen? Wie gehe ich jetzt vor? Und das ist so ziemlich das ganze Buch. Es sind ca. 240 Seiten, ohne viel Blabla, viel praktische Tipps, viel geballtes Wissen, Checklisten, Tabellen. Ja.
Dann würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, also nicht nur jedem mit Darmproblemen, sondern generell jedem, der sich für Gesundheit interessiert, sich das Buch zu holen, beziehungsweise auch zu schauen, wen kenne ich denn mit Darmproblemen, dem ich vielleicht eine Empfehlung geben kann. Auch um einfach Joshua als Nachwuchs-Bestseller-Autor zu unterstützen. Nee, kann man es nicht. Und ich habe gesehen, es ist ein self-published Buch, das heißt ohne Verlag, selber alles gemacht und gelayoutet und geschrieben. Also super viel Arbeit. Bei Kindle Unlimited ist es sogar für 0 Euro drin, wer da was hat. Ansonsten ist das Buch auch als Taschenbuch erhältlich, relativ günstig zu haben, mal auch mal sagen. Und ich durfte mal reingucken, 250 Seiten, aber sehr konzentriert. Also steht sehr, sehr viel Inhalt drin auf wenigen Seiten, ohne viel Blabla, was auch schön ist. Deswegen, wir verlinken das auch. Wir werden jetzt auch die Woche da ein bisschen Promo machen, dass sich einfach alle das Buch holen. So ein bisschen Lesestoff jetzt auch für die nächsten Tage, Wochen. Und ich danke dir schon mal herzlich für deine Mühe da und für alles, was du heute mit uns hier geteilt hast, Joshua. Ja. Und wünsche dir einfach ganz viel Spaß weiterhin auf deinem auch neuen Weg als Autor.
Ich würde gerne zum Schluss einfach noch ein paar Worte zum Thema Bücher allgemein sagen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade in der modernen Zeit die Leute Bücher nicht richtig wertschätzen. Und Bücher sind einfach ein Privileg, dass wir darauf Zugriff haben und das für so wenig Geld. Ist eigentlich egal, welches Buch. Es sind Menschen, die sich teilweise ihr ganzes Leben lang, jahrelang mit einem bestimmten Thema auseinandergesetzt haben, die eine Expertise haben, die selber ganz viele Bücher gelesen haben. Und die nehmen ihr Wissen, packen das in konzentrierte 200, 300, 400 Seiten. Wir können das einfach kaufen, zu uns liefern lassen, können das lesen. Wir haben dieses ganze Wissen, diese ganze Expertise, die in Jahrzehnten entstanden ist, einfach zur Verfügung. Das ist ein absolutes Privileg. Und ich liebe Bücher lesen und ich bin immer wieder dankbar, dass es einfach diese Möglichkeiten gibt. Ja.
Es ist auch eine schöne Wertigkeit. Und es ist auch eine Wiederentdeckung der Langsamkeit. Alle so schnell, schnell und zack und kurze Inhalte, kurze Reels, kurze YouTube-Videos, schnell Zusammenfassung. Die Leute lesen auch keine Blogbeiträge mehr, sondern wollen einfach schnelle Instagram-Slider. Und Bücher sind einfach so eine Wiederentdeckung der Langsamkeit, die ich als extrem schön finde. Und dass man einfach mal einen ruhigen Moment hat, zur Ruhe kommt, sich eine Tasse Tee macht, sich aufs Sofa legt und wirklich mal einfach mal 1-2 Stunden wieder in ein Buch schmökert. Das, ja, ich finde es heute wichtiger denn je. Und deswegen würde ich auch immer das Buch dem E-Book vorziehen. Immer. Ja. Und ich glaube, du hast auch so ein ganz weiches Papier ausgewählt, ne? Das ist eh ganz schön.
Damit kann man sich sogar abwischen.
Das ist nicht zu empfehlen, aber theoretisch kann man es
machen. Ja. Also, ich danke dir, Martin.
Ja, gerne auch, Joshua. Alles Gute.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir nun unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. dein schnell einfach gesund Team.